SWR 2 Mehrspur.
Forficula auricularia.
Was hat das für eine Bedeutung?
Schwer zu sagen.
Gute Frage.
Forficula auricularia.
Das ist der gemeine Ohrwurm.
Ohrwürmer. Wurmhörer.
Die können ganz schön hartnäckig sein,
sagt Christine Werner.
Ohrwürmer war das Thema bei uns auf dokublog.de.
Spur 1.
So ein Hüpferling findet seinen Weg.
Auf der übernächsten Spur,
Spur 3,
fragen wir nach preisverdächtigen Entwicklungen in Hörspiel und Feature. Der Schauspieler Dieter Mann erzählt auf
Spur 4
über seine Hörgewohnheiten. Und schließlich berichten wir:
Wahrscheinlich scheidet der Wurm irgendeinen Stoff aus.
Was hat der für eine Bedeutung?
Schwer zu sagen.
Gute Frage.
Spur 5.
Noch einmal über Facing Europe. Ein Projekt von 4 jungen Journalisten. 5 Jahre nach dem EU-Beitritt sind sie durch Bulgarien und Rumänien gereist. Wir ziehen eine Bilanz der Reise. Los geht es jetzt aber mit Spur 2. Hier setzen wir unsere Reihe über das Kulturradio fort. Wie soll ein Kulturradio sein? Wie soll es sich anhören, damit wir es auch in Zukunft noch hören? Eins ist klar: Ohrwürmer helfen uns da sicher nicht weiter.
Und was dann?
Genau dazu sammeln wir einige Stimmen. Heute Teil 2 unserer Reihe mit Gedanken von Bernd Neumann.
Spur 2. Nachgedacht.
Seit 2005 ist Bernd Neumann Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, kurz Kulturstaatsminister.
Bernd Neumann ist als Staatsminister direkt der Bundeskanzlerin zugeordnet. Zugleich ist er Leiter einer obersten Bundesbehörde mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Berlin und Bonn. Das Aufgabengebiet von Staatsminister Bernd Neumann ist breit gefächert. Als Bundesbeauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien ist er unter anderem dafür zuständig, die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Kultur- und den Medienbereich über die Bundesgesetzgebung kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern.
Leider konnte er seinen Beitrag nicht selbst sprechen. Das hat Matthias Brüggemann für ihn übernommen.
Ein hochwertiges Medienangebot ist von grundlegender Bedeutung für das Funktionieren unseres demokratischen Gemeinwesens. Hierbei gilt auch für das Radio: immer weiter wachsende Informationsangebote erhöhen den Bedarf an zuverlässiger Sortierung und Gewichtung, an fundierten Beiträgen zu den laufenden gesellschaftlichen und politischen Debatten. Daher sind und bleiben die kulturellen Rundfunkinhalte ein unerlässlicher Bestandteil des Medienangebots. Die Kulturprogramme der öffentlich-rechtlichen Senderfamilie setzen ohne Zweifel Maßstäbe dafür, was wir überhaupt unter anspruchsvollen Qualitätsmedien verstehen. Dies kann eine große und erfreulicherweise beim SWR 2 wachsende Anzahl von Radiohörern täglich erleben. Nach der letzten Media-Analyse hören insgesamt rund 6 Millionen Menschen täglich die sogenannten gehobenen Programme. Ungeachtet dieser großen Resonanz gilt: Kulturprogramme sind keine Massenprogramme und müssen es auch nicht sein. Die speziellen Kulturprogramme bedeuten keinesfalls, dass damit das generelle öffentlich-rechtliche Programmangebot aus der Verantwortung für den Kulturauftrag entlassen wäre. Der Umgang mit kulturellen Themen im allgemeinen Programm, insbesondere was die Attraktivität der Sendeplätze angeht, ist durchaus ausbaufähig. Das habe ich wiederholt angemahnt. Es stellt sich immer wieder die Frage, inwieweit die Landesrundfunkanstalten ihrem Kernauftrag nachkommen, ganz wesentlich auch das Kulturgeschehen im eigenen Sendegebiet abzubilden oder sich eher nationalen oder internationalen Kulturthemen widmen. Gerade hier sollten sich Landesrundfunkanstalten und Deutschlandradio ergänzen. Bei den Privatsendern ist eine Erhöhung des Engagements bei relevanten kulturellen Themen sicher wünschenswert, trotz aller wirtschaftlicher Vorgaben. Ich stimme insoweit mit dem Appell überein, den die vom Deutschen Bundestag in der letzten Wahlperiode eingesetzte Enquete-Kommission Kultur in Deutschland an die privaten Sender gerichtet hat, in Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die Kultur und das kulturelle Leben in Deutschland ihr Angebot kritisch zu überprüfen. Solche Anstrengungen halte ich für umso wichtiger, als hier eine Hörerschaft erreicht werden kann, die das öffentlich-rechtliche Angebot zumeist nicht nutzt. Darüber sollte aber nicht vergessen werden, dass wir in Deutschland insgesamt ein kulturelles Radioprogrammangebot haben, das europaweit keinen Vergleich zu scheuen braucht. Unser Qualitätsradio hat selbstverständlich auch seinen Preis. Die Erfüllung des Kultur- und Bildungsauftrags ist dabei die zentrale Legitimation für die Finanzierung durch Rundfunkgebühren. Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der seinen Kultur- und Bildungsauftrag nicht wahrnimmt, stellt seine Daseinsberechtigung in Frage. Natürlich muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinem Angebot auch breitenwirksam sein, um seinem Auftrag gerecht werden zu können. Die Gebührenfinanzierung soll gewährleisten, dass die Hörerquote nicht allein die maßgebliche Leitlinie für die Programmgestaltung ist, sondern eben die Erfüllung des Programmauftrags. Und dieser schließt den Kultur- und Bildungsauftrag maßgeblich mit ein. Nun ist es aber auch nicht so, dass sich Kultur, Populäres und Unterhaltung ausschließen, gerade wenn man die Programmgestaltung für eine jüngere Zielgruppe ins Auge fasst. Das öffentlich-rechtliche Kulturradio kann und sollte seine Hörer auch fordern und gerade das anbieten, was aus anderen Quellen weniger verfügbar ist. Und hier hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Potenzial, das im Bereich der elektronischen Medien herausragend ist. Das macht ihn in der Masse der Angebote nicht nur unterscheidbar, sondern unverzichtbar. Aber auch Kulturangebote müssen sich in der Konkurrenz um die knapper werdende Ressource Aufmerksamkeit des Publikums behaupten. Ich appelliere deshalb an die Sender, Kulturangebote nicht an den Rand zu drängen, sondern sie auch in Zukunft als einzigartige gemeinsame Stärke zu begreifen.
Kulturradio. Au. Duo Klirrt.
Spur 1. Doku-Blog.
Vficula auricularia.
Er kann einen an den Rand des Wahnsinns treiben, der Ohrwurm.
Dabei ist er gar kein Wurm. Und so richtig gemein ist er auch nicht, der gemeine Ohrwurm. Im Tierreich wird er auch Ohrenkneifer genannt. Mit den Zangen kneift er nicht in unsere Ohren, die braucht er, um Beutetiere zu ergreifen.
Aber der Ohrwurm, über den wir hier sprechen, der kann gemein sein. Sehr sogar. Es kann einem den Tag vermiesen, wenn sich ein Lied im Kopf festgesetzt hat.
Und was kann man dagegen tun?
Anleitung. Nun Eiltag. Nina lügt.
Das Kreativkollektiv Mobtik hat eine Anleitung auf den Doku-Blog gestellt.
Was tun gegen einen Ohrwurm? Ein Ohrwurm kann sehr lästig durchaus hinderlich sein. Wenn Sie jedoch etwas Geduld mitbringen, wird es Ihnen gelingen, Ihren Ohrwurm zu bekämpfen. Und dieser gehört bald der Vergangenheit an. Um Ihren Ohrwurm wieder loszuwerden, gibt es verschiedenste Methoden. Demnach ist es von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und Sie müssen erst herausfinden, welche individuelle Lösung Ihnen hilft. Eine gute Möglichkeit besteht darin, das Lied, von dem Sie einen Ohrwurm haben, weiterhin zu hören. Somit hören Sie sich regelrecht daran satt, und Ihr Körper konzentriert sich anderweitig, sogar mehr oder weniger aus. Andere Dinge nehmen statt des Ohrwurms ihre Aufmerksamkeit in Anspruch. Die genaue Entgegensetzung darin, andere Möglichkeiten besteht darin, dass Sie sich andere Lieder anhören. Wichtig dabei ist, dass Sie dies immer im Wechsel tun. Denn wenn Sie immer wieder dasselbe Lied nacheinander hören, laufen Sie Gefahr, wieder einen Ohrwurm zu bekommen. Hören Sie also bunt gemischt alles, was Ihnen gefällt. So vergessen Sie Ihren Ohrwurm ganz einfach. Ihr Ohrwurm taucht dann auf, wenn Sie sich selbst und Ihrem Körper eine Pause gönnen oder sich langweilen. Zwingen Sie sich also selbst dazu, sich mit etwas zu beschäftigen. Wenn Ihr Körper nämlich ausreichend gefordert wird, kann er keine Energie mehr darauf verwenden, Sie mit Ihrem Ohrwurm zu schwören. Sie werden diesen los.
Spur 3.
Ende September wurde der Prix Italia vergeben, einer der ältesten internationalen Wettbewerbe für Hörfunk, Fernsehen und Internet. 80 öffentliche und private Rundfunkanstalten aus 42 Ländern beteiligen sich daran und sind Mitglied. Im Bereich Hörfunk gibt es Preise für Hörspiel und Feature.
Featurepreis per Stau, Reife, auf Preis, Teer.
Den Featurepreis hat ein Stück aus Norwegen gewonnen. Und wenn man das im Internet anhört, zuckt man erst mal zusammen. Walter Filz, Chef der SWR Literatur- und Feature-Abteilung, war in Turin dabei. Walter Filz. Um was geht's denn da?
Ja, das ist die Geschichte eines jungen Mannes, der an ADS, also am Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, leidet und der dieses Syndrom kompensiert, indem er viel zu schnell Auto und Motorrad fährt. Ihm ist schon zigmal der Führerschein entzogen worden und jetzt soll er vor Gericht, wo ihm dann nun endgültig jedes Fahren von Fahrzeugen verboten werden wird. Darüber ist er so sauer, dass er so laut herumschreit, und das tut er im Grunde das ganze Feature lang, und er wird dabei sehr von seinem Vater unterstützt, das Ganze ist eine etwas tragikomische Geschichte, der Vater ist der Ansicht, irgendwie muss der Junge doch sein Syndrom kompensieren, warum erlaubt ihm niemand doppelt so schnell zu fahren, wie es eigentlich vorgesehen ist. Man sitzt dann da, hört es, ist ein bisschen erstaunt, natürlich auch über die wirklich fast durchgehende Schreierei in diesem Stück, und weiß gar nicht, wie man sich zwischen Krankheit und Kompensation der Krankheit da entscheiden soll. Auf jeden Fall ein Stück, das einen etwas zwiespältig hinterlässt, vor allem als Gewinnerstück.
Wie war dann die Begründung der Jury?
Ja, die Begründung war einfach tatsächlich das hohe Maß an Authentizität, die große Direktheit und, das spielt beim norwegischen und beim skandinavischen Feature immer eine Rolle, die direkte persönliche Geschichte. Also wir würden wahrscheinlich in Deutschland daraus ein Feature machen, indem wir aufgehängt an einer Person uns mal mit dem ADS-Syndrom beschäftigen, gucken, wie funktioniert da das in der Psychologie, gibt es Kliniken, gibt es Behandlungsmöglichkeiten. Das ist da gar nicht der Fall in diesem Norwegischen Stück. Es bleibt diese einzelne Geschichte einer einzelnen Person, die gar keine Beispielhaftigkeit, keine Übertragbarkeit einfordert. Das ist sehr typisch, und ich habe den Eindruck, das kommt bei der Jury auch ganz gut an. Man kann auch umgekehrt sagen, die haben ein gutes Gespür dafür, wenn ihnen was beigebracht werden soll. Im Zweifelsfall die einfache, einsträngige, aber irgendwie interessante Geschichte, die ist es, die zu Preisen kommt.
Konnte man denn jetzt bei den Einreichungen auch sowas wie neue Entwicklungen beobachten? Gab es da neue Formen, Experimente oder sowas?
Eine neue Entwicklung scheint mir tatsächlich ein Hang zum Direkten, zum Authentischen, zum buchstäblich Unvermittelten sein. Charakteristisch war für mich nicht gewonnen, aber auf der Shortlist, also derjenigen, die in die ganz enge Erwägung gezogen wurden, stand ein Stück von Radio France, eine Dokumentation, die bestand einfach darin, zwei Menschen werden mikrofoniert und klettern anschließend des Nachts und illegal außen die Notre Damm rauf. Und dann hört man einfach nur 30 Minuten, wie sie da versuchen, möglichst nicht in irgendein gotisches Fenster zu treten oder eine Fiale umzukippen. Zwischenzeitlich hört man auch nur minutenlanges Stöhnen. Das ist gegengeschnitten mit Geräuschen, Atmosphären unten auf dem Platz. Da hört man auch mal eine Polizeistreife um die Ecke kommen. Vollkommen unkommentiert das Ganze, also eine 1:1 Abbildung, interessanterweise von etwas, was ganz klar im Fernsehen schwer möglich ist. Erstens ist es zu dunkel, zweitens kann man die Leute eben nicht mit einer Kamera nahe bei ihrer illegalen Tätigkeit verfolgen. Ja, und drittens geht es natürlich sehr, sehr stark über den Ton. Wie sind diese Leute körperlich? Es gab ein zweites, auch sehr körperliches Stück von Radio Arte, auch in die engere Erwägung gezogen. Da ging es ganz schlicht und ergreifend um den Besuch eines Domina-Studios, eine buchstäblich blutig endende Geschichte. Auch da geht es um Nähe, in diesem Fall sogar eine vom Hören her schwer erträgliche Nähe. Es geht um eine Art von Authentizität und eine Art von Intimität. Auch da wird uns nichts gezeigt und beigebracht. Es gibt charakteristisch überhaupt keinen Sprecher, der irgendetwas vermittelt. Das ist der schiere O-Ton. Und wenn ich so ein bisschen auf den Preis bei der Hörspielkategorie gucke, auch dieses Radio Arte, wiederum eine französische Produktion, da geht es um einen Mehrteiler auf dem Fußballplatz. Und auch dort spielt Nähe, spielt Stöhnen, spielen Geräusche eine ganz vorne stehende Rolle, dass es tatsächlich auch noch um Probleme Migranten, Fußballspieler, wie kommen die miteinander zurecht, episodische Geschichten, dass es darum auch geht, wird fast ein bisschen sekundär. Also ich glaube, es gibt einen Trend, man will im Radio Schweiß hören.
Schweiß, wisch es.
Walter Filz, Chef der Literatur- und Feature-Abteilung des SWR, über den Prix Italia. Ja, hallo?
Viele leben ja ohne jedes Risiko.
Hi. Treffen?
Ja, Sie schalten immer vorher Ab, wenn es schwierig wird.
Nee, ich muss hier erstmal weiter rummachen mit dem Succubus.
Wenn es dicht wird mit einem anderen Menschen, wenn es kompliziert wird, dann gehen Sie einfach.
Ich wollte nachher auch noch zum Dom rauf.
Zur Kirche?
Ja, ich komme halt einfach nicht weiter, ist doch egal.
Oder chatten mit jemand anders. Oder
ohne mich.
Wenn es in einer Richtung beschwerlich wird, dann suchen Sie ein anderes Programm.
Dann halt nicht.
Weißt du was? Werd doch Nonne!
Ich denke, man sollte sich auf solche Entwicklungen einlassen.
Zum Teufel!
Am 28. Oktober läuft in SWR 2 das Feature Die Suche nach dem Super-Succubus. Untertitel: Ein spektakulär sexy rumpliges B-Road-Movie durch die Hölle.
Die Suche nach was?
Die Autorin Christiane Enkeler, die hat sich auf die Suche begeben. Aber was, bitteschön, ist ein Super-Succubus?
Ein Super-Succubus, dachte ich mir, ist die Weiterentwicklung von einem Succubus. Also etwas, was das, was der Succubus kann, besonders gut kann oder so eine Metaebene einnimmt. Also der Succubus ist so eine Art Naturgeist oder ein Dämon oder der Teufel in weiblicher Gestalt, der dann die Männer verführt. Für Frauen gibt's das auch. Das Gegenstück ist der Inkubus. Und ob und wie sich dann diese Vorstellung weiterentwickelt, da gehen dann die Geister auseinander. Aber heute kann man also in unseren Tagen geschriebene Bücher lesen, in denen ein Succubus den Männern so richtig die Lebensenergie raubt oder vielleicht auch ein Stück der Seele oder ihres Wesens und dafür natürlich ein Meister der Verführung sein muss. Und was ich besonders interessant fand und was mich fasziniert hat, war, dass der Succubus ja ganz seltsam funktioniert. Also diese Vorstellung, dass er den Männern den Samen raubt, sich dann verwandelt und als Inkubus den Samen wieder weitergibt. Also fast wie so ein Medium oder wie so ein Kanal. Und wenn man sich die Hölle heiß vorstellt, fast wie so ein Durchlauferhitzer. Also auf der einen Seite geht Stoff rein und dann passiert irgendwas und auf der anderen Seite geht Stoff wieder raus. Und möglicherweise ist ja das Feature selbst so ein Succubus, wo man gut reinflutscht, hoffe ich mal, und wo man dann Spannungskurven und einen Höhepunkt findet. Vielleicht wird es auch heiß. Aber möglicherweise gibt es keine Erlösung.
Die Suche nach dem Super-Succubus, ein spektakulär sexy rumpliges B-Road-Movie durch die Hölle, am Sonntag, dem 28. Oktober um 14.05 Uhr in SWR 2.
Spur 4. Rückblick.
Ja, ich soll mich kurz selbst vorstellen. Naja, ich heiße Dieter mit Vornamen, Mann mit Nachnamen und arbeite auf dem Theater und ich arbeite nicht in Fremdsynchronstudios, aber mache sehr viele Hörspiele, Erzählungen, Features und habe viele Stunden meines Lebens in Hörspielräumen verbracht. Und das mache ich jetzt schon seit geraumem Jahr.
Dieter Mann endet an mir, rein atmend.
Der Schauspieler Dieter Mann war von 1984 bis 1991 Intendant des Deutschen Theaters in Berlin und bis 2006 festes Mitglied im Ensemble. Engagements als Gastschauspieler hatte er unter anderem am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, an der Sächsischen Staatsoper Dresden und am Wiener Burgtheater. Neben den Produktionen am Theater wirkte er in vielen Kino-, Fernseh- und Hörspielproduktionen mit.
Und wenn er dann mal zu Hause ist, hört er dort auch Radio.
Ich höre Radio, ja, 8.40 Uhr, 9 Uhr unter Umständen, kann auch 9.20 Uhr werden. Mein Regionalsender, ich lebe in Brandenburg, also dicht, sehr dicht bei Berlin, aber es ist hier dann doch schon Brandenburg und interessiert mich schon, was auch in dem, speziell in diesem Bundesland so passiert. Also durch ein Radio geweckt werden und durch Fremdgeräusche, ich wache eigentlich ohne Wecker auf, aber wenn die Nacht dann zu kurz war, brauche ich ihn schon. Aber ich werde gerne in der ersten halben Stunde nicht angesprochen. Weder von meiner Lebensgefährtin noch von irgendwelchen Moderatoren, die so ungeheuer spielen, wie wach sie sind. Und ich bin das dann nicht. Stundenlang beim Radio befassen tue ich mich nicht. Das sind eigentlich hauptsächlich Nachrichtensendungen. Nachrichtensendungen, auch Magazinsendungen natürlich, aber oder eine thematische Angelegenheit, die mich sehr interessiert, wo ich dann länger dranbleibe, soweit das Zeitfenster offen genug ist. Und höre Musik aus dem Radio auch sehr gern und ansonsten höre ich CDs mit Musik. Ich höre mir sehr selten aber dann doch ein Hörspiel an und ich höre so in die ersten 10, 15 Sätze rein und merke dann sehr schnell, ist das meins oder ist es nicht meins. Und die Schlussfolgerung ist klar, also wenn es nicht meins ist, schlichtweg mache ich es wieder aus. Ich habe auch im Autoradio, wie gesagt, meine Sender programmiert und wenn es lange Fahrten sind und das Hörspiel ist gut, bleibe ich natürlich auch dran. Ich höre auch zu Hause Radio, Und auch übrigens sehr gezielt. Also ich gucke einfach auf die Uhr und denke mir, aha, gleich kommen meine Nachrichten und höre dann zu den vorhin genannten Zeiten. Ich nehme Kopfhörer eigentlich nur, wenn ich etwas hören will, was meine Lebensgefährtin nicht hören will, weil die sich gerade mit was anderem befasst. Dann krame ich die Kopfhörer aus, das heißt, die liegen im Grunde in Bereitschaft. Und manchmal auch, weil ich ja sehr unregelmäßige Arbeitszeiten habe und da, sagen wir mal, nachts um eins von Arbeit komme dann und noch ein bisschen Musik hören möchte, dann nehme ich sie auch, damit keiner im Haus gestört wird. Ja. Was mir auffällt, und das ist natürlich jetzt auch mit mir selber und mit meiner Arbeit gekoppelt, dass wir weniger Hörspiele machen als eben noch vor 10, 15 Jahren. Ich habe Hörspiele immer gern gemacht. Ich bin jetzt seit fast 45 Jahren im Beruf und habe unzählige Nächte in Hörspielstudios verbracht. Und es ist weniger geworden. Und das bedauere ich. Meine normale Arbeitszeit ist, wenn ich eine Vorstellung habe und ich habe im Monat eben dann doch eine Reihe von Vorstellungen oder literarischen Soireen, die ich mache oder sowas, dann komme ich eben relativ spät nach Hause und dann höre ich fast dann wirklich nur noch gute Musik, um ein bisschen zum Entspannen und bleib noch ein Stündchen sitzen und trinke ein Glas Rotwein. Und das ist eine sehr schöne Möglichkeit, einen Tag ausklingen zu lassen. Aber wie gesagt, Musik spielt da eine ganz wichtige Rolle. Also ich mag es nicht, dass permanent Radiomusik oder etwa eingeschaltete Fernseher in meiner Umgebung vor sich hin säuseln. Das kann ich überhaupt nicht vertragen.
Der Schauspieler Dieter Mann über seine Hörgewohnheiten. Spur 5.
Ich weiß auch nicht, mich machen diese Busfahrten immer unglaublich fertig, weil in so einem, die heißen ja auch Mikrobus, in so einem Mikrobus passen, glaube ich, eigentlich, ich weiß nicht, sagen wir mal höchstens 20 Leute rein. Und dann standen wir davor und wollten Plätze reservieren, aber alle waren natürlich wieder schneller und haben mit irgendwas Plätze reserviert, sodass wir für uns drei einen Platz hatten und die anderen stehen durften. Und bei diesen, naja, Huckelstraßen ist es relativ spannend und ich bin stolz auf uns, dass noch niemandem richtig schlecht geworden ist. Aber ich fand es echt diesmal besonders super nervig, weil es keine Luft gab in diesem Bus. Ich habe kurz vor einem klaustrophobischen Anfall gestanden, weil es so eng war und es keinen Kofferraum gab fürs Gepäck. Also es war echt diesmal, boah, muss nicht sein. Und das dann 2 Stunden lang, die einem vorkamen wie 6.
Mit dem Bus und dem Zug waren Hanna Kappes und 3 weitere junge deutsche Journalisten 4 Wochen in Bulgarien und Rumänien unterwegs, begleitet von einem Kollegen und einer Kollegin aus dem jeweiligen Land. Sie wollten sehen und hören, wie es den beiden Ländern und den Menschen geht, 5 Jahre nach dem EU-Beitritt. Sie berichten über die Reise in ihrem Blog facingeurope.eu und wir haben das Projekt auf dokublog.de begleitet. Auf die Seite haben die 4 auch das Feature über die letzte Waldbahn Europas gestellt.
Es ist stockfinster, als die Mokanica aus dem Lagerschuppen rollt. Nur die beiden Scheinwerfer leuchten in der Dunkelheit. Neben dem Lokschuppen glimmen ein paar Zigaretten. Die Arbeiter trinken einen letzten starken Kaffee. Punkt 6 ist Arbeitsbeginn. Lokführer Vasile Bursan klettert ins Führerhäuschen, schließt die Tür, Abfahrt.
Seit 80 Jahren schlängelt sich im Norden Rumäniens eine Schmalspurbahn durch die Wälder, um frisch geschlagenes Holz ins Tal zu transportieren. Holz, das auch in deutschen Baumarktketten landet. Die Wassertalbahn ist die letzte ihrer Art.
Waldbahn. Halb Wand, bald Wahn.
Vasile dreht den Gashebel nach links. Langsam rollt die Bahn los. In einem blauen Overall sitzt Vasile auf dem Hocker vor dem Schaltpult, rückt seine Schirmmütze zurecht. Die ersten Sonnenstrahlen klettern über die Wipfel. Rechts werden Bäume sichtbar, links schimmert der Fluss, die Wasser. Hier verdankt die Mokanica ihren Namen Wassertalbahn. Nach 12 Kilometern geht es tief in den Wald hinein, die letzten Häuser verschwinden. Wir kommen jetzt zur schönsten Station des Wassertals, sagt er. Hier gibt es sogar eine kleine Holzkirche. Wir fahren jetzt die leeren Wagen aufs Nebengleis. Da werden sie beladen und auf dem Rückweg holen wir sie dann wieder ab.
Seit ein paar Tagen sind die 4 Journalisten wieder in Deutschland, sichten ihr Material, hören die Töne ab. Einen von ihnen, Jan Schilling, habe ich jetzt am Telefon. Jan, unser Thema heute sind Ohrwürmer. Hatten Sie auf der Reise auch mit Ohrwürmern zu kämpfen?
Also Kampf ist da eigentlich genau der richtige Ausdruck, weil in Rumänien zumindest gab es Dauerbeschallung, egal wo wir waren, im Bus, im Restaurant. In den Restaurants liefen dann auch Fernseher mit Musikvideos und die waren grundsätzlich wirklich einfach zu laut. Man konnte sich kaum noch unterhalten. Und das war für uns schon so ein kleines Problem mit unseren verwöhnten Radioohren sozusagen. Und wir hatten aber auch einen ganz persönlichen Ohrwurm. Es lief nämlich ein Lied die ganze Zeit, das war Endless Summer von Oceana, meine ich, ist das. Und das war für uns deswegen so nett, weil in Rumänien war es ja die ganze Zeit noch 34 Grad. Und das war dann sozusagen unser Endless Summer Ohrwurm.
Sie haben jetzt von Dauerbeschallung gesprochen. Läuft denn im Radio vor allem Musik oder ist Radio auch ein wichtiges Informationsmedium in Rumänien?
Also unsere Erfahrung war, dass es überwiegend Musik ist. Also es gab natürlich auch Nachrichten, aber wir haben kaum jetzt Informationen gehört, wie wir das jetzt in Deutschland vielleicht bei einem Inforadio hätten oder bei einem anderen Radio, wo der Wortanteil sehr hoch ist. Also sowas hatten wir nicht. Wir waren natürlich auch die meiste Zeit irgendwie unterwegs und haben nie wirklich so Radio gehört. Was aber allerdings ganz schön ist, es gibt einen Theaterkanal und da hatten wir einmal das Glück im Taxi, das war nachmittags so gegen 13 Uhr, ein Schauspiel oder ein Theaterstück in fast voller Länge zu hören auf Rumänisch. Das war ganz nett.
Das ist ja mal was anderes dann, Theater ja, im Radio.
Vor allem zu der Sendezeit, sehr ungewöhnlich.
Sie haben ja auf der Reise sehr viele Menschen getroffen auf dokublog.de, da gibt es ganz, ganz viele Töne zum Hören. Wie sehen die Menschen ihr Land? Was haben Sie da erfahren?
Wir wollten ja vor allem auf dieser Reise auch ein bisschen mit den Vorurteilen aufräumen und eines davon war eigentlich Korruption. Aber was uns die Leute erzählt haben, ist, dass sie damit tatsächlich immer noch zu kämpfen haben und dass das auch tatsächlich stimmt. Also Korruption ist in beiden Ländern tatsächlich noch ein Problem. Andererseits haben wir auch ganz viele junge Leute getroffen und die sind schon, ich sag mal, begeistert von ihrem Land. Also die wollen da bleiben, wollen da auch etwas verändern, starten extrem viele Projekte, um vor allem wieder ein regionales Bewusstsein zu schaffen, weil auf der anderen Seite haben sie nämlich gesagt, jetzt sind wir in der EU und was die EU uns zum einen gebracht hat, war, dass die Leute einfach so sich stark an westlichen Produkten orientiert haben. Also wir haben das gesehen, es waren überall deutsche Supermarktketten und es gab da natürlich die gleichen Gemüseprodukte wie bei uns, die kommen da auch aus Holland, aber Rumänien beispielsweise hat natürlich extrem gute und leckere Tomaten. Und das ist sowas, da versuchen die jungen Leute wieder ein Bewusstsein zu schaffen, um wegzukommen und einfach den Menschen beizubringen, etwas konsumkritischer zu werden.
Reisen bildet ja, sagt man. Manche Reisen, die verändern auch. Wie ist das bei Ihnen? Was nehmen Sie persönlich mit von dieser Reise?
Wow. Also ich habe immer noch so ein bisschen das Problem, dass das waren so viele Eindrücke in diesen 4 Wochen. Also wir haben nahezu täglich andere Menschen getroffen und auf dieser Liste sind jetzt bestimmt schon 40 Leute, mit denen wir gesprochen haben. Und die Eindrücke muss ich sicherlich erstmal sortieren. Das wird noch 1, 2, 3, 4 Wochen sogar dauern am Ende. Was ich persönlich mitnehme, ist diese Gastfreundschaft, also wir wurden von allen Leuten mit offenen Armen empfangen. Alle hatten auch Lust, uns irgendwie etwas zu zeigen von ihrem Land.
Jan Schilling vom Projekt facingeurope.eu. Die 4 Journalisten haben auf der Reise gefilmt, viele Töne aufgenommen und Texte geschrieben. Nachlesen kann man das auf dem Blog facingeurope.eu. Die Töne kann man hören auf dokublog.de. Und es wird ein SWR2-Feature daraus entstehen. Wir sind gespannt.
Vorficula auricularia.
Ohrwürmer. Das war das Thema in der Oktoberausgabe von Mehrspur Radio reflektiert. Beteiligt waren Michael Ambros, Andreas Bernhardt, Matthias Brüggemann, Christiane Enkeler, Walter Filz, Pascal Fournier, Hanna Kappes, Dieter Mann, Karl-Rudolf Menke, das Kreativkollektiv Mobtik, Bernd Neumann, Jan Schilling und Christine Werner. Alle Beiträge, weitere Töne und viele Gespräche gibt es auf dokublog.de. Dort können Sie auch O-Töne und Feature für die nächste Sendung hochladen. Die gibt's dann schon am 1. November. Abstürze ist dann unser Thema.